Guten Abend. Guten Abend. Ich muss mich zum Anfang bei euch entschuldigen, wegen meiner Stimme. Ich hoffe, die Stimme hält durch den ganzen Abend. Aber als wir vor 2 Wochen aus Südafrika hier gelandet sind, hat es mir glatt die Sprache verschlagen bei dem deutschen Sommer. Und den Rest meiner Familie auch. Aber das gibt sich gerade. Und ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen und die Stimme hält durch. Ja, ich habe zu meiner Frau gesagt, es ist wie eine Reise in die Vergangenheit für uns, nach Annaberg zu kommen. Klaus hat es ja gesagt, dass wir uns seit vielen Jahren kennen. Dann habe ich dann gleich mal angefangen zu rechnen. Es sind also jetzt 23 Jahre. Ich glaube, es war Juli 1992. Europameisterschaft beim Fußball. Aber für uns war das erste Mal, dass ich nach Hermannsdorf kam, zur Kirchenwoche. Und dort habe ich Klaus gesehen. Das Gesicht sieht immer noch so aus. Die Haarfarbe hat sich geringfügig geändert, das ist mir aufgefallen heute Abend. Und 1995, das war zu einer Osterfreizeit, da habe ich dann Madeleine, meine Frau, kennengelernt. Auch hier auf den Rüstzeiten, genau. Von daher, wir sind jetzt seit 12 Jahren verheiratet. Mich verbindet immer noch vieles mit dieser Arbeit und irgendwie lässt mich das nie los, habe ich ja auch meine Frau her. Genau, und von daher freue ich mich, hier zu sein. Wir haben dann 1992 bin ich dazugekommen und wir waren dann für über 10 Jahre ganz eng damit verbunden mit der Rüstzeitarbeit. Klaus hat es gesagt, wir haben dann, und ich habe dann in Chemnitz gearbeitet, später in der Heilsarmee, und von dort aus sind wir vor 4,5 Jahren aufgebrochen nach Südafrika. Wenn ich von wir rede, jetzt muss ich mal gucken, ob das funktioniert, ja, dann seht ihr das, wir sind also nicht zu zweit unterwegs, sondern wir sind jetzt zu fünft. Ausgereist sind wir zu viert mit unserer Tochter Lisa Joy, die ist jetzt 8, unser Sohn Ben Luca, der ist 6, und in Südafrika haben wir dann noch die Joanne bekommen, vor 3 Jahren. Und ja, jetzt sind wir gerade hier. Ich habe gesagt, wir sind vor 2 Wochen gelandet und wir werden insgesamt 2 Monate bleiben. Also am 11. August fliegen wir wieder zurück nach Südafrika. Und ich habe mir gedacht, zum Anfang heute werde ich euch einfach ein bisschen vorstellen von der Arbeit, in der wir stehen, die Sachen, die uns bewegen, mit denen wir so täglich zu tun haben, und dann einfach noch ein bisschen so von dem berichten, was mir auch auf dem Herzen ist. Ich vermute, mit Südafrika, das hat man vielleicht schon mal gehört und vielleicht können das auch Leute sehen, also das ist ganz unten, hat ja auch den Namen Südafrika, also im südlichen Teil von Afrika. Und dort, wo wir arbeiten, dieses, man muss sagen, große Dorf oder kleine Stadt heißt Dundee, das also im Landesinneren ist hier, dort ist, das sieht man nur ganz, ganz klein. Wir haben 30.000 Einwohner und wenn die Stadt mit 30.000 Einwohnern auf so einer großen Karte Erwähnung findet, dann merkt ihr, dass Südafrika ist riesig groß und es gibt kaum Städte. Na, man kann also stundenlang durch die Prärie fahren und nichts sehen. Es ist also nicht so bevölkert wie Deutschland. Von uns aus, von Dundee bis nach Kapstadt, das sind 1200 Kilometer. Man fährt mal so 2 Tage mit dem Auto oder man fliegt gleich. Das sind so die Dimensionen, mit denen wir zu tun haben. Und wenn wir zum Flughafen fahren von hier, dann fahren wir noch durch Newcastle, das ist eine größere Stadt. Und dann gibt es einen Weg und eine Autobahn und man sieht keine weitere Stadt, bis man auf dem Flughafen landet. Das ist also schon etwas anders als in Deutschland. Was auch sehr anders ist als in Deutschland, dass in Südafrika, und das ist so die Spannung, in der wir leben, dass da 2 Welten aufeinander prallen. Das ist natürlich die afrikanische Welt und die afrikanische Denkweise, das afrikanische Leben. Es gibt verschiedene Volksgruppen in Südafrika. Wir arbeiten unter den Zulus, das ist die größte Volksgruppe. Aber Südafrika hat ganz, ganz viele europäische Einwanderer, die vor einigen hunderten Jahren dorthin kamen. Es gibt also eine große Gruppe Holländer, das waren die Boeren, die sprechen bis heute ihr altes Holländisch, das nennt man Afrikaans. Dann gibt es die englischen Einwanderer und es gibt deutsche Einwanderer. Und bei uns in der Gegend, das ist ganz interessant, das wussten wir gar nicht, gibt es viele Deutsche, die in der 7. Generation dort leben und die bis heute Deutsch sprechen mit ihren Kindern. Das klingt ein bisschen komisch, wahrscheinlich so wie mein Deutsch jetzt schon komisch klingt, aber die sprechen immer noch Deutsch und die halten ganz sehr an ihren Traditionen fest. Jetzt ist es nicht nur, dass man an der eigenen Sprache festhält, sondern an der eigenen Tradition, an der eigenen Kultur, und dann prallen Welten aufeinander. Man hat also die Welt der Weißen, die Welt der Europäer und die Welt der Afrikaner. und das vermischt sich. Und wir pendeln sozusagen mehrmals täglich zwischen den Welten und die überlagern sich und das macht Südafrika sehr interessant. Das führt immer wieder zu Reibereien, zu Spannung im Land. Das darf man jetzt nie unerwähnt lassen. Ihr habt vielleicht auch immer wieder was gehört. In den letzten Wochen war Südafrika ab und zu mal in den Medien, auch in deutschen Medien und meistens nie wirklich gut. Okay, wo wir sind, wir gehören also zu einer christlichen Lebensgemeinschaft mit dem Namen Melusi. Melusi bedeutet in Zulu Hirte, in Anlehnung an Jesus, unseren guten Hirten. Und wir sehen uns als eine Lebensgemeinschaft, bestehend aus Südafrikanern und aus Kurz- und Langzeitmitarbeitern aus der ganzen Welt. Wir haben also einige Deutsche bei uns, wir haben Holländer da, wir hatten Leute aus England da, aus Kanada, aus Venezuela, aus Australien, aus der Schweiz. Das ist also ein ganz buntes Team. Hier sieht man, dass das Team, das Bild haben wir vor einem halben Jahr gemacht, da war das Team relativ groß. Leider sind viele von unseren Kurzzeitmitarbeitern jetzt im Moment gegangen und ja, das Team ist jetzt deutlich kleiner. Was Gott uns ganz besonders oder dieser Lebensgemeinschaft, die jetzt seit 31 Jahren existiert, aufs Herz gelegt hat, ist, Gott zu dienen und anderen zu dienen. Das ist so das, was man, wenn man das so in einer Sache zusammenfassen will, Gott und den Menschen dienen. Und dabei geht es uns sehr stark darum, dass wir persönlich Gott lieben. Dass wir persönlich als Leute, die zu dieser Lebensgemeinschaft gehören, dass wir Gott wirklich nachfolgen. Das sagt sich ganz einfach und doch in der Praxis sieht es oft herausfordernd aus. Was heißt es denn, Gott wirklich zu folgen? Das ist so der erste Punkt, der uns wichtig ist, Gott zu lieben. Das nächste ist, in Gemeinschaft zu leben, das Leben zu teilen. Wir sind drei Familien und noch einige andere Leute, die auf dem Gelände wohnen. Wir teilen unser Leben, wir arbeiten zusammen, wir gehen in die gleiche Gemeinde, wir schaffen die Kinder die gleiche Schule, wir fahren gemeinsam Fahrrad oder gehen schwimmen. Es überlagert sich alles irgendwie. Manchmal wird es ein bisschen viel und dann ist man herausgefordert, Gott zu folgen. Und wirklich so anhand der biblischen Maßstäbe zu leben, ist nie immer einfach, in Gemeinschaft zu leben. Ist sehr herausfordernd und sehr bereichernd. Eine Sache, die Gott von Anfang an unserer Lebensgemeinschaft aufs Herz gelegt hat, ist, den Armen zu dienen. Wirklich da zu sein, um den Armen Gottes Liebe weiterzugeben. Ganz praktisch mit dem, was dazugehört, aber auch in Wort den Armen die gute Botschaft zu bringen, den Armen das Evangelium weiterzuerzählen, sie zu Jüngern zu machen. Und das ist so der vierte Punkt, der uns auf dem Herzen ist, wirklich zu sagen, eine Veränderung in dem Land, eine echte Veränderung wird es nur geben, wenn Leute zurückfinden zu Gott, wenn Leute wieder Ehrfurcht vor Gott gewinnen und Gott folgen. Südafrika hat eine der höchsten Kriminalitätsraten der Welt. Eine ganze Generation ist weggestorben. Das ist meine Generation. Die sind alle an AIDS gestorben. Wir haben 6 Millionen HIV-positive Leute. Kinder wachsen auf ohne Väter, ohne Eltern. Und die Leute, die heute so für die Kriminalität verantwortlich sind, das sind die Leute zwischen 18 und 25 Jahren, die aufgewachsen sind ohne Eltern. Und sie haben Gott vergessen. Und das ist so unser Schwerpunkt, wo wir sagen, wir wollen da sein, um von Gott zu erzählen und wir wollen Leute ganz bewusst in eine Beziehung zu Gott führen und zu Jüngern zu machen. Hier habt ihr einen kurzen Blick auf unser Gelände. Wir sind also relativ zentral in der Stadt. Es ist nur 1 Kilometer zum Stadtzentrum. Und all das, was diese schwarze Linie hier ist, zeigt, wie groß unser Gelände ist. Es sind also knapp 5-6 Hektar, ein relativ großes Gelände. Und durch diesen schwarzen Strich sieht man jetzt leider nicht, dass dort entweder eine 2,20 Meter hohe Mauer sich befindet oder ein elektrischer Zaun mit Stacheldraht obendrauf. Das ist das, was völlig normal ist für Südafrika. Man lebt immer hinter Mauern oder hinter Zäunen und jedes Fenster hat Gitter. Jedes Fenster hat Gitter. Und wenn es mal kein Gitter hat, dann kann man fast sicher sein, dass man irgendwann in der Nacht Besuch bekommt, genau durch dieses Fenster, was wir leider schon ab und zu hatten. Genau. Vielleicht für die Leute, die das privat sind, das ist unser Haus, wo wir als Familie leben, relativ zentral. Das ist unser Hauptgebäude hier. Und wir als Familie sind wirklich mit sehr zentral dabei. Was machen wir so? Was sind die Sachen, die wir tagtäglich, mit denen wir zu tun haben? Eine Sache, die schon seit 31 Jahren läuft, ist, dass wir eigentlich unser Haus oder unser Gelände öffnen für Leute, die keinen Wohnsitz haben. Wir haben also eine Arbeit für obdachlose Männer. nehmen jährlich zwischen 60 und 80 oder über 80 Leute auf. Die können zu uns kommen, die kriegen ein Bett, die kriegen ein Zimmer, die werden versorgt. Und wir wollen ihnen einfach eine Sicherheit bieten. Und ihr habt diesen Vers hier, der steht, das ist das, was Petrus sagte, als er zum Tempel geht mit Johannes in Apostelgeschichte 3 und er sieht einen Bettler und der Bettler fragt für, natürlich fragt er nach Geld. Und Petrus sagt, Geld kann ich dir nicht geben, ich habe das nicht. Aber was ich habe, das möchte ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus, steh auf. Steh auf deinen eigenen Beinen. Geh umher und lebe dein Leben. Und das ist eigentlich ein gutes Bild von dem, was wir den Männern weitergeben wollen. Wir wollen die gar nicht nur versorgen mit Essen. Wir werden kein Geld geben. Aber wir wollen, dass sie verändert werden durch die Gnade Gottes. Dass sie Gott kennenlernen und verändert werden. Und letztendlich unseren Platz wieder verlassen und auf eigenen Beinen im Leben stehen. Und da gibt es viele schöne Sachen zu berichten und genauso viele, viele Enttäuschungen. Man investiert sich und wird betrogen und enttäuscht. Und zwischendurch hat man auch einen Lichtblick. Das ist eine sehr herausfordernde Arbeit. Hier seht ihr das Haus oder ein Haus, wo die unsere Männer mit wohnen. Das ist also so ein Schlafsaal. Das ist kein Luxus. Aber wir achten darauf, dass sie das wirklich sauber halten und dass sie sich doch darum kümmern. Hier seht ihr so einige Gesichter von unseren Männern, die kommen. Und das ist eine Sache, die uns wirklich täglich herausfordert und manchmal auch in der Nacht herausfordert, wenn dann die Leute an unserer Tür klingeln. Dann gibt es einen weiteren Arbeitsbereich, den wir, das muss ich dazu sagen, den wir jetzt vor 3 Monaten leider schließen mussten erstmal. Das ist unser HIV-AIDS-Pflegezentrum. Madeleine als Krankenschwester war dort ganz engagiert über Jahre gewesen. Und unsere Aufgabe war es dort, sich um die Kranken, um die Leute, vor allem im Endstadium, wirklich zu kümmern und da zu sein. Gar nicht so sehr medizinisch, sondern wirklich da zu sein, sie zu pflegen und sie auf ihren letzten Weg zu begleiten. Und in unseren ersten 10 Wochen, als wir hinkamen, sind 10 Leute gestorben bei uns. Im Alter von 4 bis 50 Jahren. Das war also was ganz Natürliches. Das war so das, was Südafrika erlebte. Die Leute starben und irgendwie verschwanden eine ganze Generation. Über die letzten Jahre hat sich da vieles getan. Es gibt Medikamente für die Leute, die zur Verfügung stehen, die kostenlos sind, die vom Staat verteilt werden. Die Verteilung klappt viel besser. Und der Bedarf an unseren Pflegezentren hat deutlich nachgelassen. Leider haben auch unsere Krankenschwestern nachgelassen, sodass wir jetzt an den Punkt kamen, wo wir gesagt haben, wir müssen das erstmal vorerst schließen. Wir können das so nie weitermachen. Ihr seht, das waren dann schon Sachen, das sieht, weiß mal, ob man das so sieht, das waren offene Füße hier. Und das waren schon sehr krasse Erlebnisse, die man hatte. Nicht nur körperlich krasse Sachen, sondern auch, wenn man dann sieht, wenn ein 20-Jähriger kommt oder eine 25-Jährige und die dann noch 32 Kilo wiegen, dann habe ich mich erinnert gefühlt an Bilder, die man aus dem KZ gesehen hat im Geschichtsunterricht. Das waren so die Bilder, die ich damit verbinden konnte. Und dann zu sagen und am Bett zu sitzen und über Jesus zu reden, dann denkt man nochmal nach, was man dann wirklich sagt. Dann ist es halt nie getan mit ein paar schnellen christlichen Worten, sondern dann kommt man ins Überlegen, ins Hinterfragen des eigenen Glaubens. Was können wir denn weitergeben an jemand, der am Anfang seines Lebens steht und doch schon am Ende? Das waren also sehr herausfordernde Sachen für uns. Gehe vielleicht nochmal eins zurück. Eine Sache, die wir noch parallel gemacht haben, war, dass wir einheimische Leute ausgebildet haben zu Pflegehilfskräften. Wir haben also Leute geholt, gesagt, kommt zu uns, ihr arbeitet ein Jahr. Und Madeleine mit ihren Kollegen haben den Leuten gezeigt, wie kann man sich denn um Patienten kümmern? Wie kann man denn Patienten pflegen? Wie füttert man denn jemand richtig? Wie wäscht man jemand richtig? Wie kann man jemand im Rollstuhl fahren? Das war also ein richtiges Trainingsprogramm. Und am Ende des Jahres gab es dann wie so ein Zertifikat. Und mit diesem Zertifikat haben sie gute Chancen gehabt, in der Stadt eine Anstellung zu finden. Es gibt nicht so viele Altersheime oder Pflegeheime, sondern Leute haben dann ihre Mutter oder ihren Vater zu Hause und sie stellen dann lieber Leute an, die sie halt zu Hause pflegen. Und unsere Leute hatten oft dann die Möglichkeit gehabt, eine Anstellung zu finden. und dann damit ihre Familie selber zu versorgen. Das war also eine Sache, die ganz großartig war, aber die viel Nerven gekostet hat. Madeleine kam oft kopfschüttelnd nach Hause und sagte, ich kann es nicht verstehen, die Leute verstehen mich überhaupt nicht. Und man zeigt es 10 Mal und 15 Mal und erklärt, man guckt weg, guckt wieder hin und im nächsten Moment machen sie es wieder verkehrt. Das war also wirklich ein langwieriger Trainingsprozess. Aber es war klasse zu sehen, was bei den Leuten passierte. Und es ist super gewesen zu sehen, was bei den Leuten auch geistlich passierte. Sowohl bei den Patienten, wie auch bei den Leuten, die wir ausgebildet haben. Ein weiterer Arbeitsbereich, der auf unserem Gelände ist, wir nennen das Food for Work, Arbeit, komm und arbeite und wir geben dir Lebensmittel. Die Mentalität ist oft so, wenn man in Afrika kommt, du musst mir geben. Ich bin arm und du bist weiß und gib mir. Die Regierung muss mir geben, die Weißen müssen mir geben. Und das vieles in der Vergangenheit verkehrt gelaufen, auch von Missionaren, auch von Entwicklungshilfe, dass man alles Leuten gegeben hat, ohne Gegenleistung. Und man hat so dieses Denken, ihr müsst mir geben. Und wir haben das eigentlich jetzt fast gestoppt, dass wir Lebensmittel einfach so ausgeben. Wir laden Leute ein, auf unserem Gelände zu kommen. Wir haben einen ganz großen Gemüsegarten, wir haben ein riesen Gelände, was gepflegt werden muss. Wir haben einige Büros zum Saubermachen. Und ich sage, kommt, ihr arbeitet und wir versorgen euch mit Lebensmitteln. Als eine Art Belohnung. Hier seht ihr dann unseren Garten. Im Moment bauen wir gerade ein großes Gewächshaus da noch dazu. Hier seht ihr die Leute, wie die dann hinterher ihr Lebensmittelpaket zusammenpacken. Und wir wollen damit ein Stück auch die Mentalität ändern und sagen, Leute, wenn ihr euch einsetzt, könnt ihr einen Unterschied machen für eure Familien. Ihr seid nicht nur Opfer, sondern ihr könnt wirklich einen Unterschied machen. Früh, bevor die Leute anfangen, gibt es immer eine Andacht und wir beten mit ihnen. Dann gibt es ein weiteres Projekt, dass wir 2 Mal in der Woche in Dörfer gehen, in die sogenannten Townships. Das wurde ja alles getrennt in Zeiten der Apartheid. Die Schwarzen mussten alle außerhalb der Stadt leben. Und bis heute ist das so, dass die meisten der Schwarzen außerhalb der Städte leben. Die Leute, die jetzt verdienen, die besser verdienen, die ziehen sofort rein. Und trotzdem hat man so Viertel außerhalb der Stadt. Manche sind sehr gut, klappt alles. Und dann gibt es Viertel, die richtig, richtig Afrika sind. Und das ist so unsere Zielgruppe, wir gehen hin, wir versorgen kranke Leute, wir versorgen Omas mit Lebensmitteln und wir predigen ganz viel. Wir sitzen da in den Hütten und wir erzählen von Gott und wir beten für die Leute. Und parallel rennen uns immer Haufen Kinder hinterher und parallel haben wir ein Kinderprogramm auf der Straße. Und damit das vielleicht ein bisschen eindrücklicher wird und ihr das euch ein Stück vorstellen könnt, gibt es jetzt einen kleinen kurzen Film, du musst ein bisschen runtergehen, nee, weiter nach rechts, geh mal hier nach oben, dort, ja. Und wie ich schon sagte, es überschneiden sich die Welten. Wir leben also in der Stadt und dieses Gebiet ist 1 Kilometer außerhalb von uns. Also es ist Luftlinie 1 Kilometer. Es ist also letztendlich an unserer Haustür. Und das ist jetzt nicht unnormal, das ist jetzt nichts Besonderes, sondern das ist so, wie die Unterschicht lebt, wie die Armen leben. Nicht alle Schwarzen leben so, sondern die wirklich die Armen und die Unterschicht und von denen es aber sehr, sehr viele gibt. Und ihr seht das, unser Auto und wir fahren da halt in diese Gebiete. Die Bilder mit unseren Kindern sind schon ein bisschen älter. Wir nehmen Lebensmittel hin zu den Familien, wo es keinen mehr gibt, der arbeiten kann. Und dann kommen wir und sitzen zusammen und beten mit ihnen. Christ alone will I glory, for only by Vielleicht kann ich dazu noch kurz sagen, die Offenheit, für, um über Gott zu reden, um zu beten, ist riesig. Für die Zulus ist das völlig normal, dass es Gott gibt. Sie glauben also an Gott. Aber der Weg zu Gott ist nicht unbedingt Jesus. Sie glauben an die Existenz von Jesus, aber der Weg zu Gott ist, sind eigentlich die Geister ihrer Vorfahren. Sie glauben also an die Geister der Vorfahren, und die Geister der Vorfahren bestimmen und kontrollieren unser Leben. Und deswegen muss man sich gut stellen mit diesen Geistern. Man muss Opfer bringen, und wenn irgendwas in der Familie nicht läuft, muss man gucken, was ist jetzt passiert und wie kann man die Geister wieder auf seine Seite ziehen. Von daher ist es leicht, Kontakt zu bekommen zu den Leuten und mit ihnen zu reden, aber es ist schwierig, wirklich durchzubrechen. Wir merken das immer wieder, es ist wie, als würden wir gegen eine Wand rennen. Und sie sagen ja, ja. Und sie freuen sich über alles, was sie hören. Aber den Schritt zu sagen, der Weg ist Jesus, der Weg in Freiheit ist Jesus, das ist ganz, ganz schwierig, vor allem für die ältere Bevölkerung. Und dann noch ein Arbeitsbereich, der über die letzten Jahre sehr gewachsen ist und immer noch sehr, sehr wächst. Jeden Nachmittag gehen wir halt in diese Gebiete, in diese Townships mit ein oder zwei Teams. Und weil halt über 30% der Bevölkerung unter 18 ist, gibt es immer eine Menge Kinder, die sofort zu uns kommen. Und wir haben jetzt jeden Tag ein oder zwei Kinderprogramme. Kinder- oder Jugendprogramme in ganz unterschiedlicher Ausführung, wir haben ein Sportprogramm, wir haben Bibelstunden für Jugendliche, und das ist schon was uns sehr beschäftigt. Und ihr seht diesen Bibelvers, 5. Mose, wo steht, nehmt den Herrn, euren Gott, ernst und befolgt stets seine Anweisungen, die ich euch heute sage. Folgt Gott, nehmt ihn ernst, lebt in Ehrfurcht vor Gott. Und dann geht es weiter. Wir, okay, und eure Kinder und die Kinder eurer Kinder. Und hier wird ein was weitergegeben, was enorm wichtig ist. Es ist unsere Aufgabe, den Glauben wie so ein Staffelstab an die nächste Generation weiterzugeben. Und genau das ist nie passiert in Südafrika. Die Generation der Eltern ist gestorben. Und es gab keine Generation, die den Staffelstab weitergegeben hat an die Jugend. Und die Jugend hat Gott vergessen. Und das sieht man heute im Land. Im ganzen Land sieht man, dass man eigentlich Gott vergessen hat. Und deswegen nehmen wir uns so viel Zeit, deswegen investieren wir so viel Energie, um vor allem die junge Generation zu erreichen. Hier sieht man eine Frau, die eine Eigeninitiative wie einen kleinen Kindergarten aufgebaut hat und Kinder versorgt, die eigentlich niemand groß haben, der sich tagsüber um sie kümmert. Und wir versuchen sie immer wieder zu unterstützen darin. Wir sehen hier zwei von unseren Mitarbeitern, die gerade Kinder zusammen sammeln und bevor es dann losgeht. Eine Sache, ja, dieses weiße Gesicht, das ist ja immer offensichtlich, das gehört, oder die Frau gehört zu unserem Team. Und der junge Mann daneben, der ist 14 Jahre. Den haben wir vor anderthalb Jahren das erste Mal getroffen, auf so einem Fußballnachmittag. Und dann haben wir ihn eingeladen nach Melusi auf ein Jungswochenende und dort hat er sein Leben Jesus gegeben. Das war vor einem Jahr. Und seit diesem Wochenende kommt er ganz regelmäßig zu unserem Gottesdienst. Der läuft mit seinem Bruder und seinem Freund jeden Sonntag zu unserem Gottesdienst. Ich weiß gar nicht, wie viel sie wirklich verstehen von all dem. Aber sie sitzen immer zweite Reihe und hören ganz begierig zu. Vor einem halben Jahr haben sie uns gefragt, ob sie getauft werden können. Und heute sind sie Teil unseres Teams. Wenn wir zu ihnen in ihr Viertel gehen, dann übersetzen sie oder dann erzählen sie die Kindergeschichte, dann helfen sie uns mit, sie sind völlig dabei. Und das ist klasse zu sehen, wie jemand mit 14 so begeistert ist von Jesus, sagt, mir konnte nichts Besseres passieren und das möchte ich weitergeben. Ich habe ihn nach der letzten Kinderfreizeit oder Jugendfreizeit zurückgebracht nach Hause und habe gesagt, Mensch, zeig mir doch mal, wo du wohnst. Ich bin mit ihm in seine Hütte gegangen und ich habe schon von außen gesehen, das ist eine traditionelle Rundhütte. Und diese Rundhütten werden gebraucht dafür, um den Ahnengeistern zu opfern. In diesen Rundhütten findet so der Kontakt zu den Ahnengeistern statt. Und wir sind reingekommen und als erstes, was ich sehe, ist, man kann in einer Rundhütte nicht von einer Ecke sprechen, aber von einem Bereich, der abgegrenzt war und wo es wie ein Trinkopfer war, drinne stand. Das ist ein Zulu-Bier und eine Kerze. Und ich gucke ihn an und sage, Mensch, Spo, aber das ist doch für deine Vorfahren. Und er guckt mich an mit strahlenden Augen und sagt, Stefan, ich mache das aber nicht. Das ist mein Vater. Ich glaube an Jesus und ich gehe mit Jesus. Und das ist ein ganz, ganz starkes Zeugnis von jemandem, der wirklich verstanden hat, ich muss mit gewissen Sachen brechen, um frei zu werden, um Jesus zu folgen. Hier sieht man, wie er und zwei von seinen Freunden getauft wird. Wir haben also wirklich Bibelstudium auch mit den Leuten, um sie ranzuführen an das Wort Gottes. Wir fangen vieles auch mit Kindern. Hier sieht man also, das sind so 6- bis 8-jährige Jungs, die für einen Tag bei uns auf dem Gelände waren. Wir haben sogar eine eigene Fußballmannschaft gegründet, weil die so begeistert Fußball spielen. Und Ben Luga sitzt mit davor, der ist großer Freund von den Jungs. In all dem, was wir aber machen, geht es jetzt endlich darum, ihnen wirklich den Weg zu Gott zu zeigen. Und sie nicht nur zu unterhalten, sie nicht nur zu versorgen, sondern letztendlich in der Nachfolge mit Gott zu führen. Und da möchte ich euch auch jetzt noch ein Video zeigen. Wir haben dann angefangen, alle 3 Monate, ähnlich wie hier, mit einem Lobpreisabend für unsere jungen Leute. Du kannst schon wieder auf Start drücken. Das ist unser Gemeindehaus, das ist also auf unserem Gelände. Und wir fahren dann raus in die Gebiete mit all den möglichen Fahrzeugen, die uns zur Verfügung stehen, und holen dann die Leute ab, um mit ihnen Gottesdienst zu feiern, um mit ihnen zu spielen, das werdet ihr noch sehen, und gemeinsam abends noch einen Film zu gucken. Das ist also hier bei der Probe noch. Und hier geht es also los, dass wir die Leute abholen. Die Busse oder die Fahrzeuge, die wir haben, sind dann immer völlig überladen. Das macht es nie ganz so viel. Dann gibt es dann doch schon Unterschiede zu Deutschland. Hier sieht man, oder an dem Bild hat man gesehen, es gibt Schuluniformen in Südafrika. Alle Schulen haben Schuluniformen. Auch unsere Kinder gehen in die Schule in Südafrika, 1. und 2. Klasse, und auch unsere Kinder haben Schuluniformen jeden Tag. Und es gibt für Eltern nichts Entspannteres als Schuluniformen. Es gibt keinen Stress, was man anziehen muss, es ist immer gleich. Und es gibt zwischen den Schülern keinen Streit, wer was anhat. Und hier sieht man, dass es dann doch ein Stück anders zugeht. Das ist gerade am Anfang von dem Lobpreis, da machen sich die Leute sozusagen gerade ein Stück warm. Und vorne sieht man schon ein bisschen, dass die Ersten dann anfangen schon zu tanzen. Wir hatten 150 Stühle und es saßen 300 Leute drin. Man teilt dann also einen Stuhl mit 2 oder 3 Leuten oder man sitzt unten. Das Hauptsache, man findet irgendwie einen Platz. Und in der Pause wird natürlich Fußball gespielt. Ich weiß nicht, 23 gegen 34 oder so, aber das spielt dann auch keine Rolle. Hier sieht man, wie man die Leute transportiert. Die kommen dann also alle hinten aus dem Kofferraum rausgeklettert. In diesem Kofferraum, da passen ungefähr 20 Leute rein. Ja. Beim letzten Mal hatte uns ein Bauer einen großen LKW gegeben mit hohen Wänden und da hatten wir dann 100 Teenager auf dem LKW stehen dann. Und das ist dann so ein typischer Zulu-Start, man heizt erstmal die Menge ein und die sind völlig begeistert Es ist Kraft im Namen Jesu, rufen wir an. Es ist Kraft im Namen. Das war mit mehr Begeisterung, seht ihr das ja hier. Und auch der junge Mann, der die Leute so richtig einheizt, ist ein tolles Zeugnis. Er kam als Straßenkind zu uns. Seine Mutter ist Alkoholikerin, konnte sich nie um die Kinder kümmern. Und er hat ein Zuhause gefunden in Melusi, hat zu Jesus gefunden, hat seine Ausbildung zu Ende gemacht, ist Krankenpfleger geworden und ist heute ehrenamtlicher Mitarbeiter bei uns und möchte eigentlich seine Arbeit im Krankenhaus aufgeben, um voll einzusteigen. Und er ist unser bester Draht zu den Jugendlichen, weil er genau weiß, durch welche Situation sie hindurchgehen. Und hier sieht man was, was nicht gestellt ist, sondern wenn es also Freizeit gibt, dann beschäftigt man sich auch mit wenig und fängt an, einfach loszuspielen. Und dann sind einfach in dem Kreis 30 Leute, die völlig begeistert klatschen und singen und tanzen. Was es noch auf unserem Gelände gibt, und das ist jetzt schon der Schluss der Vorstellung, wir haben eine Gemeinde, die auf dem Gelände ist, also ihr habt ja dieses Gemeindehaus gesehen. Das ist interessant für Südafrika, weil wir haben Schwarze, die ganz arm sind, die wir abholen müssen oder die gelaufen kommen. Wir haben Weiße, die zum Teil ganz reich sind. Und wir haben Inder dabei, wir haben Mischlinge dabei, wir haben Deutsche dabei. Und wir glauben und folgen einen gemeinsamen Gott. Und das ist das, was es schon wirklich besonders macht. Ihr seht ja nochmal einen Blick in unsere Gemeindesaal. Und wenn wir Taufe haben, dann ist das entweder in einem Swimmingpool von einem der Leute in der Stadt oder wir gehen dann in einen See. Es gibt keine Krokodile. Jedenfalls haben wir noch nichts dort gesehen. Genau, aber man muss ja auch für Jesus sein Leben hingeben. Genau. Das ist das, was ein Stück so unsere Arbeit ausmacht, Serving Christ und Serving Others. Gott dienen mit unserem eigenen Leben und den Menschen zu dienen. Ganz praktisch und in dem, was wir weitergeben. Und wer möchte, wir haben dort einen Tisch aufgebaut, dort gibt es einiges an Material, das dürft ihr euch hinterher auch gerne mitnehmen. Dort gibt es auch eine Karte von uns mit unseren Kontaktsachen drauf, dürft ihr euch gerne mitnehmen. Da gibt es auch eine Webseite von unserem Projekt und es gibt dann einen Blog, auf den wir eigentlich wöchentlich berichten, was in unserem eigenen Leben passiert und was in unserer Arbeit passiert. Wir haben eine Liste ausgelegt von Leuten, wer unseren Freundesbrief bekommen möchte, der kann sich hier gerne eintragen und wir schicken dann den Freundesbrief per E-Mail oder per Post zu. Ganz herzliche Einladung, das zu machen. Nehmt einfach die Sachen mit, die dort hinten liegen. Es gibt noch einen anderen Tisch, der auf der linken Seite steht. Das sind so einige Kunstgeschichten drauf. Ich weiß gar nicht, wie man das in Deutsch richtig sagt. So einige Ohrringe und andere Geschichten. Das sind von Freunden von uns, die ein ganz tolles Projekt haben. Auch Deutsche, 7. Generation, ganz gläubige Leute, die sich überlegt haben, wie können wir den Leuten denn wirklich helfen? Die wohnen wirklich völlig im Busch. 80% der Leute sind arbeitslos. Und die haben Sachen angefangen zu kreieren, die den Leuten mit nach Hause geben, vor allem den Omas. Die sitzen dann zu Hause, die können die Sachen herstellen, bringen sie dann zurück und werden dafür bezahlt. Und heute versorgen sie damit 800 Familien mit einer Arbeit und mit Geld. Das ist ein klasse Projekt und wir haben gedacht, wir bringen einfach ein paar Sachen mit und das Geld, so wie ihr das gebt, kommt es direkt den Familien dann zugute. Also herzliche Einladung. Vielleicht noch eine andere Sache zu erwähnen. Ich habe immer wieder gesagt, wir sind ein internationales Team. Wer Interesse hat oder wer Leute kennt, die vielleicht sagen, Mensch, 6 Wochen, 6 Monate, 6 Jahre oder wie auch immer, wir würden gern, meldest du dich für 6 Jahre? Ihr habt es gehört. Es besteht also die Möglichkeit, nach Südafrika zu kommen, Teil dieser Gemeinschaft zu sein, das selber zu erleben. Ich sage immer, es ist eine klasse Zeit. Es ist eine klasse Möglichkeit, Gott ganz persönlich zu erfahren und Afrika zu entdecken. Wer jemanden kennt oder ihr selber Interesse habt, meldet euch einfach bei uns. Es ist interessant und eine lebensverändernde Erfahrung. Wir selber haben vor 5 Jahren eigentlich angefangen, unsere Koffer zu packen. Juli 2010 haben wir das alles aufgegeben hier, haben dann uns vorbereitet und sind dann vor 4,5 Jahren gestartet. Und zu der Zeit habe ich mich mit einer Sache immer wieder ein bisschen schwer getan. Und zwar mit dem Begriff des Missionars. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß nicht, was ihr unter Missionar versteht. Ich habe mich immer gefragt, was macht mich denn eigentlich zum Missionar? Ist es denn jetzt die Tatsache, dass ich sozusagen mein Hier verlasse, in ein Flugzeug steige, 8.500 Kilometer um die Erde fliege und dann woanders aussteige und dann bin ich Missionar? Oder was macht mich denn eigentlich zu einem Missionar? Denn Leute sprechen mich heute als Missionar an. Ich muss ja irgendwie wissen, was ich damit verbinde. Und ich habe gemerkt, ich hatte oft falsche Vorstellungen von dem, was ein Missionar ist. Ich hatte vor allem die Vorstellung, dass Missionare irgendwie weit weg sind, irgendwo im Busch, manchmal sogar ein bisschen weltfremd, aber vor allem weit weg von dem, was mich bewegt und weit weg von meiner eigenen Welt. Das war das, was ich unter Missionar verstanden habe. Das hatte eigentlich nichts mit meinem eigenen Leben zu tun. Sie hatten nichts mit meiner Welt zu tun. Und ich möchte heute mit euch einen Text lesen, der mir geholfen hat, ganz neu zu verstehen, was Gott eigentlich unter einem Missionar versteht. Und ich habe den Text hier vorne mit. Ihr könnt es also nachlesen und ihr könnt es in eurer eigenen Bibel lesen. Das ist die Gute Nachricht-Übersetzung. Und ich möchte es lesen, die Geschichte aus Markus 5, die wahrscheinlich vielen von euch bekannt sein wird. Auf der anderen Seite des Sees kamen sie in das Gebiet von Gerasa. Als Jesus aus dem Boot stieg, lief ihm aus den Grabhöhlen ein Mann entgegen, der von einem bösen Geist besessen war. Er hauste dort in den Grabhöhlen und niemand konnte ihn bändigen, nicht einmal mit Ketten. Schon oft hatte man ihn an Händen und Füßen gefesselt, aber jedes Mal hatte er die Ketten zerrissen. Kein Mensch wurde mit ihm fertig. Er war Tag und Nacht in den Grabhöhlen oder auf den Bergen und schrie und schlug mit Steinen auf sich ein. Schon von Weitem sah er Jesus, rannte auf ihn zu, warf sich vor ihm nieder und schrie: Jesus, du Sohn des höchsten Gottes, was habe ich mit dir zu schaffen? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn Jesus hatte den bösen Geistern befohlen, aus dem Mann auszufahren. Nun fragte Jesus ihn: Wie heißt du? Und er antwortete: Legion, wir sind nämlich viele. Und er flehte Jesus an: Vertreib uns nicht aus dieser Gegend. In der Nähe weidete eine große Schweineherde am Berghang. Die bösen Geister baten: Schick uns doch in die Schweine. Und Jesus erlaubte es ihnen. Da kamen sie heraus aus dem Mann und fuhren in die Schweine, und die Herde raste das steile Ufer hinab in den See und ertrank. Es waren etwa 2000 Tiere. Die Schweinehirten liefen davon und erzählten in der Stadt und in den Dörfern, was geschehen war. Die Leute wollten es mit eigenen Augen sehen. Sie kamen zu Jesus und sahen den Mann, der von einer ganzen Legion böser Geister besessen gewesen war. Er saß da, ordentlich angezogen und bei klarem Verstand. Da befiel sie große Furcht. Die Augenzeugen berichteten ihnen ausführlich, was an dem Besessenen geschehen war, und sie erzählten auch die Geschichte mit den Schweinen. Darauf forderten die Leute Jesus auf, ihr Gebiet zu verlassen. Als Jesus ins Boot stieg, bat ihn der Geheilte: Ich möchte bei dir bleiben. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht, sondern sagte: Geh zurück zu deinen Angehörigen und erzähl ihnen, was Gott an dir getan und wie er mit dir Erbarmen gehabt hat. Der Mann gehorchte und ging. Er zog durch das Gebiet der 10 Städte und verkündete überall, was Jesus an ihm getan hatte, und alle staunten. Was für ein großartiges Zeugnis der Gnade und der Kraft Gottes, die unser Leben verändert, sodass wir hinausgehen können und ein Zeugnis sind dieser Gnade und dieser Kraft Gottes. Jesus kam mit seinen Leuten in ein Gebiet, wo er normalerweise nie unterwegs war, weil dort wenig Juden lebten. Und relativ schnell passiert etwas, was den Jüngern wahrscheinlich die Sprache verschlug, genauso wie mir. Da kommt dieser Verrückte, schrie und schlug um sich und rannte auf Jesus zu und irgendwie, weiß nicht, was die dachten, ob sie jetzt Jesus beschützen mussten. Auf alle Fälle waren sie erschrocken von dem, was passiert. Man konnte das nie einordnen, weil relativ schnell klar wurde, dass es nicht nur ein Verrückter war, sondern jemand, der besessen war. Es war jemand, der besessen war von einem bösen Geist, von Dämonen, wie das hier berichtet ist. Und damit wusste man nicht so richtig umzugehen. Die Leute in der Gegend wussten nicht, wie sie mit diesem Mann klarkommen sollten. Man hat ihn also versucht, draußen, irgendwo außerhalb der Ortschaft anzubinden, fernab, einfach ausklammern, weil man nie wusste, was geht hier, was passiert hier in diesem Leben des Mannes. Und es ist ja auch was heute oft passiert, dass wenn wir mit der Macht des Bösen konfrontiert sind, dann wissen wir oft auch nicht, was wir machen sollen. Aber die Bibel ist sehr klar darin, dass es einen Feind Gottes gibt, dass es Dämonen gibt. Und die haben ein Ziel. Und das Ziel des Teufels ist zu zerstören. Gott ist ein Schöpfer. Gott ist jemand, der Sachen in Ordnung bringt, der Leben einflößt, der schafft, der uns Leben gibt. Und das Anliegen des Feindes Gottes ist, das Anliegen des Teufels ist, das zu stören, was Gott geschaffen hat. In erster Linie natürlich unsere Beziehung zu Gott, aber auch unsere Beziehung untereinander. Zu zerstören, zu kaputt zu machen, das, was Gott Gutes in uns hineingelegt hat. Ehen, Familien, kaputt zu machen. Und ganz ehrlich, wenn wir um uns herum sehen, dann müssen wir zugeben, wie viel Zerbruch in unserer Gesellschaft ist. Wie viele Leute wir kennen, vielleicht unser eigenes Leben, wo wir merken, genau das ist in meinem Leben. Es ist so viel kaputt gegangen über die Jahre. Es ist so viel Vertrauen zu Gott kaputt gegangen. Beziehungen, die kaputt sind. Natürlich können wir nicht für alles den Teufel die Verantwortung in die Schuhe schieben und sagen, das war der Teufel. Es ist oft unsere eigene Entscheidung, die uns in Situationen bringt, wo unser Leben kaputt geht. Und doch versucht der Feind Gottes sein Bestes, dass wir genau einen Weg einschlagen, der von Gott wegweist. In Südafrika ist das offensichtlich. Es ist offensichtlich, dass die Leute Gott vergessen haben und wir sehen so viel Zerstörung um uns herum. Kaputte Leben, kaputte Familien. Und dieser Mann, der besessen war, den sein Leben kaputt war, der rennt nun auf Jesus zu. Und es passiert etwas, was man überhaupt nie erwartet hätte. Er fällt vor Jesus nieder und die Dämonen schreien aus diesem Mann heraus, sagt, Jesus, du bist der Sohn Gottes. Interessant. Ein ganz interessantes Statement, was die machen hier. Denn sie sagen, wir erkennen an Jesus, dass du der Sohn Gottes bist, dass du von Gott gekommen bist und dass du alle Autorität hast. Und sie hatten Angst. Sie hatten Angst, sie hatten förmlich Angst vor diesem Jesus, denn sie wussten, wir brauchen mit Jesus nicht zu diskutieren, wir müssen mit Jesus gar nicht kämpfen. Jesus hat Autorität über uns. Petrus schreibt es mal in Epheser 1, er sagt, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat und dass Jesus jetzt neben Gott im Himmel sitzt. Und dann steht in Epheser 1, Vers 21, dort thront jetzt Christus über allen unsichtbaren Mächten und Gewalten, über allem, was irgend Rang und Namen hat in dieser Welt und auch in der kommenden. Jesus ist der Sohn Gottes und er hat alle Autorität. Er herrscht im Himmel und alles, was es gibt, hier im Natürlichen und im Übernatürlichen, ist ihm untergeordnet. Und da muss ich uns fragen, glauben wir das noch? Glauben wir das noch, dass Jesus den Sieg hat? Glauben wir das noch, dass sich jedes Knie vor Jesus beugen wird? Glauben wir das noch, dass Jesus am Kreuz alles überwunden hat, unsere Schuld und den Tod besiegt hat? Glauben wir das noch, dass Jesus kam, um uns freizusetzen von allen Abhängigkeiten, von all dem, was uns kaputt macht in unserem Leben? Glauben wir noch, dass Jesus kam und den Satan besiegt hat? Glauben wir das denn? Oftmals habe ich den Eindruck, dass wir das als Christen uns überhaupt nicht mehr bewusst sind. Den Dämonen war dies sehr genau bewusst. Als sie Jesus sahen, wussten die, ihr Ende ist gekommen. Und wir tun oft so, dass wir so unsicher sind, ob Jesus wirklich die Kraft hat, in unserem Leben Veränderung zu bewirken. Wir müssen nicht mit dem Teufel streiten. Wir müssen nicht mit dem Teufel und Dämonen kämpfen. Wir sollten ihn an den Tod und die Auferstehung Jesu erinnern, an den Sieg Gottes erinnern. Aber dafür müssen wir das selber glauben. Dafür müssen wir uns dessen selber bewusst sein und sagen, ja, Jesus, du hast alle Autorität. Du bist der Sohn Gottes. Du bist der Sohn Gottes. Und Jesus sieht diesen Mann und durch die Kraft seines Wortes setzt er ihn frei. Befreit er ihn aus diesem Gefängnis, aus dieser Besessenheit, aus dem, was ihn kaputt gemacht hat. Was für eine Demonstration der Kraft, der Gnade und der Liebe Gottes. In dieser Geschichte sehen wir eigentlich exemplarisch, wofür Jesus kam. Das ist eine klasse Geschichte, um zu sehen, um zu erklären, wofür Jesus kam und wofür Jesus lebte und wofür Jesus starb, um Menschen zu retten, um Menschen zu befreien, um sie freizusetzen. Er kam, um unsere Sünde zu bezahlen und von dem zu befreien, was uns kaputt macht, von dem zu befreien, was uns trennt von Gott und letztendlich, um uns mit Gott zu versöhnen, sodass wir das Recht haben, zu Gott zu kommen, sodass wir das Recht haben, Gottes Kinder genannt zu werden, wenn wir uns aufmachen und ihn suchen. Jesus kam, um Hoffnung zu bringen, Hoffnung auf eine Ewigkeit. Nicht nur Hoffnung auf ein gutes Leben hier, sondern Hoffnung auf eine Ewigkeit in der Gegenwart Gottes. Glauben wir das? Wieder diese Frage. Das ist klasse, so eine Geschichte zu lesen. Und es ist super ermutigend, das zu sehen, was hier passiert ist. Glauben wir das, dass Jesus das Gleiche noch heute tun möchte? Dass Jesus zu Bruch heilen möchte? Dass Jesus uns von Gebundenheit in eine Freiheit führen möchte? Von Hoffnungslosigkeit in Hoffnung? Von Schuld zu Vergebung? Von unserem Selbstmitleid befreien möchte, von unserem Stolz uns befreien möchte, sodass wir ein neues Bewusstsein bekommen, wer wir in Gott sind, seine Kinder. Glauben wir das noch? Ist uns das bewusst, diese Hoffnung, die Jesus bringt, heute noch? Leute, wenn ich täglich mit unseren Männern zu tun habe, die auf der Straße wohnen, manche seit 10 oder 20 Jahren, da ist so viel kaputt. Und dann muss ich mich selber hinterfragen, habe ich diese Hoffnung für diese Männer, dass Gott sie verändern kann? Habe ich die Hoffnung, dass in ihnen etwas heil werden kann und dass sie Gott sehen und Vergebung selber erleben? Das ist das, wofür Jesus kam und das ist das, was er noch heute in unserem eigenen Leben tun möchte und durch uns tun möchte. Das ist das Herzensanliegen Gottes. Gott, Jesus ist der Allmächtige und er sitzt auf dem Thron und es ist für uns als Christen so wichtig, dass wir daran festhalten, dass wir uns daran selber erinnern und sagen, ja, das ist das, woran ich glaube, an einen allmächtigen Gott, an jemand, der Vergebung schenken kann, Veränderung, der uns freisetzen kann. Und wenn ich mich so umsehe, und einige Gesichter kenne ich ja nur hier, Veränderung ist möglich und Leute in unseren Kreisen haben das erlebt, haben Veränderungen in ihrem eigenen Leben erfahren. Und wenn du das noch nie erfahren hast, dann möchte ich ganz bewusst das sagen, lass dir die Chancen ihnen gehen. Gott sagt, ich bin da. Ich bin der Gleiche, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wenn du das merkst, wo was kaputt ist in dir, dann möchte ich dich ermutigen, Gott zu suchen und zu sagen, Gott, das bin ich. Ich bin dieser Mann, der getrieben ist. Ich bin dieser Mann, der ausgestoßen ist. Ich bin dieser Mann, der eigentlich kein lebenswertes Leben hat. Ich brauche dich, deine Gnade und deine Kraft und deine Liebe. Jesus ist gekommen, Lukas 19, Vers 10. Jesus ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Und diese Geschichte ist ein grandioses Beispiel dafür. Aber ganz ehrlich, das ist nur der erste Teil dieser Geschichte. Das ist nur ein Teil. Beim Fußball würde man sagen, das ist nur eine Halbzeit. Und es gehören immer mindestens zwei Halbzeiten dazu. Ihr merkt schon, ich bin Fußballfan. Es gibt noch einen zweiten Teil dieser Geschichte. Und es ist wichtig, dass wir beides zusammen sehen. Und manchmal, ganz ehrlich, habe ich den Eindruck heute, unter uns als modernen Christen, wir gefallen uns so sehr an diesem ersten Teil, dass wir an diesem ersten Teil stehen bleiben. Gott möchte etwas in mir und für mich tun. Gott möchte mich beschenken mit seiner Liebe. Gott möchte mich verändern. Und das ist schön. Und das genießen wir. Und ihr müsst mal gucken auf unsere Lobpreislieder. Die meisten Lieder drehen sich darum, dass Gott mir was Gutes tut. Aber wir sollten nicht an diesem Punkt stehen bleiben. Es gibt mehr als ich, meine und mich in unserem Glauben. Es gibt mehr und Gottes Berufung ist weit größer als mein Heil und meine Heilung und meine Heiligung. Damit fängt es an und damit fing es bei diesem Mann an. Aber wenn wir an diesem Punkt stehen bleiben, dass mein Glaube und meine Beziehung zu Jesus für mich genug ist, dann werden wir der Berufung Gottes nicht gerecht. Und das müssen wir ganz ehrlich so sagen. Und ich habe oft den Eindruck heute, dass Leute über diesen Punkt leider nicht hinauskommen. Und dass Leute dann auch in ihrem Glauben stagnieren, weil es immer wieder sich nur um sich selber dreht. Aber die Berufung Gottes ist mit unserem Heil nicht zu Ende. Christian darf nie aufhören an diesem Punkt. Denn Gottes Berufung für dein Leben geht weit über dein Heil hinaus. Und auch dafür ist diese Geschichte eigentlich ein großartiges Zeugnis. Es spricht sich sofort drum, was in dem Leben des Mannes passiert ist. Und Leute laufen zusammen. Und Leute wollen kommen, denn jeder kannte diesen Mann. Jeder kannte diesen Mann. Und sie kommen zusammen und sie erkennen ihn wieder. Und sie erkennen ihn kaum wieder. Das ist, man kommt, wie ich durch diese Tür gekommen bin und sofort wusste, das ist der Klaus. Das erste Gesicht, was ich sehe, das ist Klaus. Und denke, boah, vor 20 Jahren sah der Klaus noch jünger aus. Wisst ihr? Also man erkennt jemanden wieder und man denkt, da muss ich auch ein zweites Mal hingucken. Die Veränderung im Leben dieses Mannes war so sichtbar, dass es keine Diskussion bedarf. Jeder wusste, hier ist was passiert, was übernatürlich war. Hier ist etwas passiert, was wir eigentlich, das könnte keiner abstreiten. Und sie wussten, dass dieser Jesus dafür verantwortlich war. Wenn wir Jesus unser Leben geben, wenn wir wirklich umkehren, wenn wir uns abkehren von unserem alten Leben, wenn wir Vergebung erfahren, Veränderung erfahren, wenn Jesus anfängt, seine Liebe in unser Leben auszuschütten, dann ist es eigentlich unmöglich, dass es andere Leute nicht mitbekommen. Wenn Gott anfängt, in unserem Herzen zu arbeiten, ist es eigentlich unmöglich, dass Leute um uns herum das nicht mitbekommen. Als meine Frau sich vor ungefähr 20 Jahren für ein Leben mit Jesus entschieden hat, als sie nach Hause kam, haben das ihre Eltern mitbekommen. Die haben gemerkt, in dem Leben unserer Tochter hat sich was grundlegend verändert. Und was ist passiert? Sie haben angefangen, mit hinzufahren zu diesen Lobpreis-Gottesdiensten. Sie haben angefangen, Kontakt aufzunehmen. Sie haben ihr Leben Jesus gegeben. Warum? Weil sie die Veränderung in dem Leben ihrer Tochter gesehen haben. Wir müssen uns eigentlich fragen, wenn Leute das nicht mitbekommen, dass wir Jesus folgen, dann ist eigentlich etwas verkehrt. Wenn Leute in deinem Umkreis das überhaupt nicht merken, dass du Jesus folgst, dann ist eigentlich etwas verkehrt. Veränderung ist immer sichtbar. Und in dieser Geschichte war Veränderung offensichtlich. Und die Leute hatten plötzlich keine Angst mehr vor diesem Mann, sondern die hatten Angst vor Jesus. Die konnten es überhaupt nicht einordnen. Die wussten nie, was hier passiert war. Und das Einzige, was sie machen konnten, sie fragten Jesus, bitte geh. Bitte verlass diese Gegend. Wir wissen nie, wer du bist, was du machst und mit welcher Macht du hier unterwegs bist. Bitte verlass das. Und Jesus hat sich darauf eingelassen und ist umgekehrt. Und das ist etwas, was wir eigentlich überhaupt nicht verstehen können. Man dürfte ja erwarten, dass Leute begeistert sind. Man hat diesen kaputten Mann gesehen. Man hatte Angst vor diesem Mann und plötzlich sitzt er wie ein normaler Mann da. Aber anstatt sich zu freuen, wusste man nie, was passiert hier. Und man hat Angst vor dem Neuen und man schickt Jesus weg. Und das ist das, was oft passiert auch. Wir denken, Mensch, ich muss von Jesus weitererzählen und Leute sehen das in meinem Leben und die werden begeistert sein. Und oft ist das überhaupt nicht die Erfahrung, die wir machen. Wenn wir anfangen, konsequent mit Jesus zu leben, werden sich Leute daran stören. Es werden sich Leute daran stören, wenn wir anfangen, konsequent unserem Herrn zu folgen. Nicht nur heimlich zum Gottesdienst gehen, sondern bewusst leben. Bewusst arbeiten in unserer Firma in einer Weise, wie Jesus arbeiten würde. Bewusst unsere Ehe führen. Bewusst mit unseren Freunden umgehen in einer Art und Weise, wie Jesus das tun würde. Leute werden sich abgestoßen fühlen. Und Leute werden sagen, wir wollen nichts damit zu tun haben. Freundlich, aber bestimmt werden wir herauskomplimentiert. Und das ist das, was passiert, ganz oft. Und das ist das, was auch passiert in unserem Land. Dass der christliche Glaube eigentlich aus dem öffentlichen Leben verschwinden soll. Man sieht zwar eigentlich positive Frucht, aber man will das nicht wahrhaben. Und man will es nicht haben. Und so verbietet man christlichen Glauben in Schulen. Man verbietet christlichen Glauben in anderen Dingen. Man möchte das nicht haben. Man komplimentiert Jesus heraus. Und das ist das auch unsere Erfahrung oft. Wir sind begeistert und andere Leute können es nicht nachvollziehen. Diese Geschichte, die ich so gerade zu schildern, werden die meisten von euch kennen. Und ich hatte damit angefangen zu sagen, dass sie mein Bild eines Missionars verändert hat. Und das hat etwas dazu zu tun, wie diese Geschichte endet. Es kommt zu einem Gespräch mit Jesus zwischen diesem Mann und was für mich sehr überraschend war und was eigentlich ein total überraschendes Ende ist. Wir können das lesen ab Vers 18. Als Jesus ins Boot stieg, bat ihn der Geheilte, ich möchte bei dir bleiben. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht, sondern sagte, geh zurück zu deinen Angehörigen und erzähl ihnen, was Gott an dir getan und wie er mit dir Erbarm gehabt hat. Der Mann gehorchte und ging, er zog durch das Gebiet der 10 Städte und verkündete überall, was Jesus an ihm getan hatte. Und alle staunten. Hier passiert etwas, was einmalig ist in der Bibel. Jesus, es gibt einen Mann, der Jesus nachfolgen will und Jesus sagt nein. Normalerweise war Jesus unterwegs, lief rum, klopfte den Leuten auf die Schulter und sagt, ich möchte, dass du jetzt hier auf der Stelle alles verlässt. Klaus, du verlässt jetzt deine Frau und deine Kinder und du folgst mir nach und kümmere dich mal nicht, das wird schon alles gut werden. Das war das, was Jesus oft sagte. Bist du bereit, mir zu folgen? Bist du bereit, alles hinter dir zu lassen? Also alles. Bist du bereit, Annette hinter dir zu lassen und jetzt mit mir zu kommen? Natürlich wird man da stoppen. Und jetzt gab es so einen Mann, der gesagt hat, ich bin bereit, dir zu folgen, Jesus. Ich bin bereit, meine Heimat zu verlassen, meine Familie zu verlassen, vielleicht meine eigene Frau, die mich schon seit 5 Jahren ausgestoßen hat, aber zu der ich jetzt eigentlich zurückgehen könnte. Ich bin bereit, alles zu verlassen, um dir zu folgen. Und Jesus sagt, nein, danke. Jesus schickt ihn wieder nach Hause. Geh zurück zu deinen Angehörigen und erzähl ihnen, was Gott an dir getan und wie er mit dir Erbarmen gehabt hat. Das Entscheidende hier, das Entscheidende am Missionarsein ist, es geht nicht darum, meine Heimat zu verlassen. Es geht nicht darum, einen Ortswechsel zu vollziehen, ins Ausland zu gehen. Das ist nicht das, was mich zu einem Missionar macht. Das Entscheidende ist, bin ich bereit, von dem zu erzählen, was Gott in mir getan hat? Bin ich bereit, ein Zeuge der Gnade, der Kraft und der Liebe Gottes zu sein? Oft hatte ich das gesagt, ich hatte oft diese Vorstellung, ein Missionar wird man dann, wenn man irgendwo anders lebt. Und das findet man aber so gar nicht in der Bibel. Das war der erste Missionar im Neuen Testament. Unter seinen eigenen Leuten. Die Frage ist, bin ich bereit, Zeuge zu sein, egal wo Jesus mich hinschickt? Und selbst wenn Jesus sagt, bleib hier, bleib in deiner Familie. Aber erzähle davon, was Gott in dir getan hat. Sei ein Zeuge, sei mein Botschafter. Wir sind nicht alle berufen, ins Ausland zu gehen. Natürlich, wir brauchen viele Leute, noch viel mehr Leute, die sagen, ich bin bereit. Ich bin bereit, Opfer zu bringen. Ich bin bereit, meine Sachen hier in Deutschland zu packen. Ich bin bereit, mich von Jesus senden zu lassen, egal wohin. Und es ist ein Opfer. Es ist für uns als Familie ein Opfer, unsere Großeltern oder unsere Eltern hier zu haben und unsere Kinder wachsen förmlich ohne unsere Eltern auf. Unsere Kinder sagen, dass Südafrika ihre Heimat ist. Ist das das, was ich möchte? Ich sehe das als meine Heimat, Deutschland. Aber für unsere Kinder ist das überhaupt nicht ihre Heimat. Das ist ein Opfer, was wir bringen, dass wir unsere Freunde hier nicht haben. Und es braucht noch viel mehr Leute, die sagen, für ein Jahr, für zwei oder für 20 Jahre, ich gehe und ich möchte mich von Jesus gebrauchen lassen. Aber es geht halt nicht darum, ich werde dann Missionar, wenn Jesus mich wegschickt, sondern es geht darum, von Jesus verändert zu werden und bereit zu werden, zu sagen, Jesus, ich bin bereit, dir zu folgen und ich bin bereit und Zeuge deiner Gnade zu sein. Die Leute, zu denen uns Jesus zuerst schickt, sind die Leute um uns herum. Es fängt in unserer eigenen Welt an. Und die Welt dieses Mannes war das Gebiet der 10 Städte. Dort war er bekannt, wie ein bunter Hund. Jeder kannte ihn. Sein Zeugnis ließ alle aufhorchen. Es steht hier nicht, dass alle sich sofort entschieden haben für Jesus. Das lag überhaupt nicht in der Macht des Mannes. Aber das, was in der Macht des Mannes lag, das tat er. Von dem zu reden, was Jesus in seinem Leben getan hat. Und wir wissen aus der frühen Kirchengeschichte, in dem Gebiet, wo es eigentlich nur ganz wenige gläubige Leute gab, gab es im 1. Jahrhundert, 2. Jahrhundert einige Gemeinden. Und wahrscheinlich war der Mann einer davon, der dazu beitrug, dass Leute den lebendigen Gott gefunden haben. Sind wir bereit, uns von Jesus gebrauchen zu lassen? Sind wir bereit, davon zu erzählen? Egal, wo Jesus uns hinschickt, das mag Südafrika sein, das mag Annaberg sein, darauf kommt es überhaupt nie an. Unsere Berufung, der Platz, das ist überhaupt nie wichtig. Das Wichtige ist, bin ich bereit, Jesus zu folgen? Dieser Mann war gerettet worden, verändert worden und nun gebraucht Jesus ihn, um Menschen zu retten und Menschen zu verändern. Dieser Mann, der ein Sinnbild für Zerstörung und Gewalt war, den man verbannt hat, dieser Mann wurde zum Friedensmensch, zum Friedensbringer für sein eigenes Volk. Doch oft ist genau das das Schwierigste, zu seinen eigenen Leuten zu gehen. In seiner Familie, in seiner Firma, in seiner Schulklasse Zeugnis zu sein. Weil die Leute einen ja gut kennen. Und die Leute kennen ja auch unsere Macken und unsere Kanten. Aber wir müssen den Missionsbefehl ganz persönlich nehmen. Und sagen, Gott, lass mich, schick mich persönlich, mich in meine Welt. Dieser Mann hatte wenig Wissen von dem, was er weitergeben konnte. Er traf Jesus einmal, aber er hat Jesus ganz persönlich erlebt. Und er hat die Veränderung Gottes erlebt. Und davon konnte er weitergeben. Und das ist das, was wir weitergeben können. Wir können keine Leute überzeugen von Gott, überreden mit Argumenten. Das geht überhaupt nicht. Das liegt nicht in unserer Kraft, Leute zu überzeugen und zu überreden. Wir sind berufen, Botschafter zu sein. Von dem, was wir persönlich erlebt haben und das, was Gott in uns hineingelegt hat. Ganz ehrlich über unseren Glauben zu reden, ganz ehrlich über unsere Zweifel zu reden. Habt ihr schon mal mit einem Nichtchrist über eure Zweifel geredet? Muss man sich vielleicht selber mal eingestehen, dass man Zweifel manchmal hat. Aber das ist gut. Es ist gut, mit Leuten ganz ehrlich zu reden. Denn dann werden Leute sehen, dass es etwas Persönliches ist. Nicht nur etwas, was wir auswendig gelernt haben. Gott sagt zu uns, geh zurück zu deinen Angehörigen. Geh in deine Welt und erzähl ihnen, was ich an dir Gutes getan habe. Für mich ist dieses Leben des Mannes ein großartiges Beispiel dafür, was Gott tun möchte, noch heute. In meinem Leben, in deinem Leben. Gott möchte seine Gnade, Kraft in uns sichtbar werden lassen. In mir sichtbar werden lassen. Gottes Gegenwart, Gottes Herrlichkeit. Klaus hat von Gottes Herrlichkeit gesprochen. In uns sichtbar werden lassen. Das ist das, wonach ich mich sehne. Wonach ich mich ausstrecke. Ich sage, Gott, ich brauche das mehr. Deine Gegenwart und deine Herrlichkeit in mir, in meinem Leben. Aber nie nur, und das ist mir wichtig, nie nur, damit ich glücklich bin. Nicht nur, damit ich ein schönes geistliches Leben habe, sondern Gott möchte uns damit beschenken, damit wir zu seinen Botschaftern werden. Botschafter an Christi Stadt, so steht es im Korintherbrief. Botschafter, damit wir das weitergeben können an die Leute um uns herum. Gott möchte dein Zeugnis gebrauchen. Er gebraucht mein Zeugnis, er gebraucht mich. Und ich erreiche Leute, die du niemals erreichen würdest, Aber Gott möchte durch dich Leute erreichen, die ich niemals erreichen würde. Gott möchte durch dich sein Königreich bauen. Missionar zu sein fängt zuallererst in meinem eigenen Herzen an. Mit der Veränderung, die ich erlebe. Und dann mit der Bereitschaft, Gott zu folgen und Zeuge zu sein. Mit der Bereitschaft, nicht nur für Missionare zu spenden und zu beten, was super ist, weil Missionare brauchen die Unterstützung von Leuten, die da zu Hause sind, sondern mit der Bereitschaft, selber Missionar zu sein, selber tätig zu sein. Es ist Gottes tiefster Wunsch, dass Menschen von ihm hören und von ihm begeistert werden. Und es ist Gottes tiefster Wunsch, dass du dich damit dafür gebrauchen lässt. Dass Gott sagt, ja, und du. Ich möchte mit dir Geschichte schreiben. Ich möchte mit dir mein Reich bauen. Das ist seine Berufung für dich. Seine Berufung für uns alle. Nicht nur für ein paar Leute, die Missionare werden, weil sie dann nach Südafrika gehen, sondern das ist Gottes Berufung für uns alle. Verändert zu werden und Zeuge dieser Veränderung zu sein. Gottes Gnade zu erfahren und Botschafter dieser Gnade zu sein. In der Welt, in der dich Gott hineingestellt hat. Das kann hier sein, das kann in Chemnitz sein, das kann in Südafrika sein. Das ist zweitrangig. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für die Veränderung, die wir in unserem Leben erfahren durften. Und danken dir für die Vergebung, die wir erfahren dürfen. Für deine Gnade, die uns immer wieder annimmt. Die uns annimmt, so wie wir sind, und die uns doch nicht so belässt, wie wir sind, sondern die uns verändern möchte in dein Bild, in das Bild deines Sohnes hinein. Gott, ich bitte dich, dass du mehr und mehr Raum gewinnst in uns und in meinem Leben. Dass du sichtbar wirst in meinem Leben. Und dass deine Herrlichkeit durch mein Leben hindurchstrahlt. Und dass Leute an meinem Leben sehen, dass es einen lebendigen Gott gibt. Und das bitte ich dich für jeden Einzelnen hier im Raum. Gott, dass du mit deiner verändernden Gnade und Kraft kommst in unser Leben hinein. Und dass du uns gebrauchst als deine Botschafter, dein Reich aufzurichten auf diese Welt. Botschafter deiner Liebe zu sein. Amen.